Ja, ihr Lieben, schön, dass ihr alle da seid. Heute ist ein richtig spannendes Thema. Wir beschäftigen uns mit dem Buch Hiob. Also nicht mit dem ganzen Buch, sondern nur mit einem Kapitel. Aber es geht wirklich um ganz tiefe Fragen in diesem Buch, in Kapitel 14. Man könnte über Hiob könnte man alles Mögliche predigen, über wie man kein guter Freund ist, wie man schlechte Seelsorge betreibt und so weiter. Denn Hiob geht durch enorm krasse Zeiten. Also der leidet ganz viel, muss viel durchmachen. Und dann gibt's immer viele Berater, die meinen, so ist das Leben und dir geht so schlecht, weil und so weiter. Heute werfen wir einen Blick in Kapitel 14. Da kommt Hiob selbst zu Wort und sagt, wir haben es in der Lesung gehört, gerade raus, was eigentlich so seine Perspektive ist aufs Leben. Und es geht um das Thema Tod. Jetzt denkst du dir, ja cool, mega, schönere Themen. Ich bin gerade 18 geworden oder so. Gibt es dann etwas Spannendes? Gibt es schon. Aber Samuel hat, der hier aus der Bibel, Samuel kommt später, er sagte, zu bedenken, dass ich sterben werde, damit ich weise werde. So. Und wenn er das sagt in seinen jungen Jahren, ich glaube, dann sollten wir uns damit diesem Thema beschäftigen. Und außerdem kann ich nichts dafür, das ist hier einfach im Kirchenkalender so gesetzt. Am Ende vom November, wenn es grau ist, muss man sich mit dem Thema beschäftigen. Also Hiob beschreibt, wir haben es in der Lesung gehört, da kommt ganz viel Sorge, Trauer und Hilflosigkeit drüber. Vers 1, wie vergänglich ist doch der Mensch, wie kurz ist sein Leben und wie viel Leid muss er ertragen? Die Elberfelder beschreibt es, der Mensch von der Frau geboren lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Ist auch spannend, wie eine Blume blüht er auf für einen Augenblick und im nächsten schon wieder verwelkt und so weiter. Ich möchte jetzt diesen Text nicht nochmal vorlesen, aber Hiobs Perspektive ist klar, das menschliche Leben ist kurz und voller Unruhe. Es ist zerbrechlich, wie eine Blume, aufblüht, verwelkt, wie ein Schatten, der flieht. Und man merkt, dass äußere Unruhe, ja, es klingt nach sehr viel Arbeit, die Verse, die wir gelesen haben, sehr viel Pflichten, Zwänge, keine Ahnung, wie die letzte Woche bei dir war, die letzten 12 Stunden, viel innere Unruhe auch, Ängste, Sorgen. Und hier beschreibt seine tiefe Unruhe, Unruhe des Gewissens. Und er fragt sich in Vers 4, kann denn aus einem schuldbeladenen Geschlecht ein schuldloser Mensch hervorgehen? Also er merkt, er hat so eine Ahnung, es ist super anstrengend, das Leben des Menschen, weil irgendwie hat er gemerkt, so wie der Mensch eigentlich leben sollte und für was er bestimmt ist, er schafft es nicht. Und er fragt sich, gibt's irgendwann mal irgendeine Generation, gibt's jemanden, den Nachkommen, der besser ist, der es schafft? Und er sagt, nee, niemals. Und dann beschreibt er weiter, auch die Aufmerksamkeit Gottes ist irgendwie eine Last. Ja, er fühlt sich, das passt irgendwie nicht zusammen. Und ja, denn er merkt, Gott ist heilig, wir sind nicht heilig, wir sind schuldig. Und zu aller Mühe, die der Mensch so erlebt, kommt dann noch Gottes Gericht hinzu. Und so beschreibt Hiob die Sehnsucht des Menschen wie die Sehnsucht eines Tagelöhners, der tagsüber arbeitet und dann hat er genug gearbeitet, will eigentlich ruhen und weiß, morgen ist genug gesorgt, ich habe gearbeitet, aber dann kommt auch noch der Herr und schaut mir noch ungefähr auf die Finger. Sag mal, habe ich überhaupt mal Ruhe von dir, Gott? Also hier bei Hiob merkt man, Gott ist nicht wirklich Freund, sondern eher Feind und er struggelt da richtig. Und das ist Hiobs Perspektive. Ist diese Perspektive denn so abwegig? Oder ist sie total menschlich? Frag mal gerne die Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Familie, Freunde. Frag sie mal, was die Quintessenz des Lebens ist. Mühe, Schwierigkeiten, zerbrechlich, die Gesundheit gefährdet. Und am Ende, da müssen wir alle durch, keiner verlässt diesen Planeten lebend. Und das finde ich so krass. Die Bibel, die ist da teilweise sehr unromantisch, die beschönigt nichts, stellt die harten Fragen des Lebens und beantwortet manche auch gar nicht. Und wir müssen es da irgendwie aushalten. Alle Menschen sind gleich, ja, wir werden von einer Frau geboren und wir werden alle sterben. Das wissen wir ja theoretisch. Die meisten waren wahrscheinlich schon auf einer Beerdigung. Das Problem ist nur, wir können uns das kaum vorstellen. Und wenn wir damit mit diesem Tod konfrontiert werden, ist es meist zu spät. Also wir haben dann noch kaum Zeit, uns da irgendwie vorzubereiten, es zu realisieren und geschweige denn zu akzeptieren. Und vermutlich kann jeder so seine Geschichte über dieses Thema berichten. Vor einem Monat, vor 4 Wochen, am 8.10. fand auf dem Segmüller Parkplatz ein Tag der Retter und Helfer statt. Und ich war da mit Debbie und den Kindern und so. Und da war auch Werner Schuster, unser Nachbar, und der hier in der im Bistro auch immer mitgeholfen hat mit der Frau Conny. Und wir haben uns unterhalten und er war da mit der Enkelin auch. Nur 4 Stunden später war er nicht mehr da. Er ist in der Badewanne eingeschlafen. 70 Jahre, plötzlich und unerwartet. Das Leben ist hier so kurz und vergänglich. Das ist Hiobs Perspektive und seine Wirklichkeit. Aber Hiob hat einen Traum. Er hat einen Wunsch und er spricht mit Gott über diesen Wunsch. Ich wünschte, Vers 13, du würdest mich bei den Toten verbergen und mich dort aufbewahren, bis dein Zorn verraucht ist. Du würdest mir eine Frist setzen und dich dann wieder an mich erinnern. Wenn ein Mensch stirbt, kann er dann ins Leben zurückkehren? Wenn es so wäre, würde ich jeden Tag, an dem ich hier kämpfe, sehnsüchtig auf meine Ablösung warten. Du würdest rufen und ich würde antworten. Und du hättest Sehnsucht nach mir, denn du hast mich geschaffen. Dann würdest du meine Schritte zählen, ohne dabei auf meine Sünde zu lauern. Mein Vergehen wäre in einem Sack versiegelt und du würdest meine Schuld zudecken. Wenn du dich nach mir sehnen würdest, Gott, wenn ich dir wichtig wäre, wenn du dich für mich interessieren würdest. Nicht so als derjenige, der in der Schuld steht und dann vor deinem Gericht steht, sondern einfach mehr. Als Freund. Ja, darüber hinaus, dann würdest du mich verstecken, bis dein Zorn vorübergeht. Und dann würdest du irgendwann kommen, du würdest rufen und ich würde antworten, du würdest meine Schritte kennen und meine Verfehlungen zudecken. Hiob hat einen Traum. Schöner Traum. Soweit sehr optimistisch, aber im nächsten Satz, ach ja, schön wär's. Es ist nur ein Traum, und er schreibt weiter. Doch wie Berge einstürzen und Felsen von der Klippe rollen, so wie Wasser Steine aushöhlt und Flüsse den Boden fortschwemmen, alles verschwindet, alles Schrott. Ich weiß noch nicht mal, was mit meinen Nachkommen ist, habe ich auch nicht in der Hand. Und ich bin hier in meinem Schmerz, in meinem eigenen Kummer. Also ein Traum, den er hat, und doch er muss jetzt trotzdem mit dieser brutalen Perspektive, wie es ihm gerade geht, dann weitergehen. Was ist deine Perspektive? Hast du die gleiche, die Hiob hat? Oder kennst du eine andere? Gibt es eine Perspektive Gottes für uns? Ich glaube, wenn es diese gar nicht gäbe, dann würden wir auch hier uns nicht versammeln. Das Buch Hiob steht im Alten Testament und Stefan hat beim letzten Mal gesagt, wir müssen Teil 1 und Teil 2 lesen. Es ist wie bei Herr der Ringe. Ja, wir müssen vorher wissen, was passiert. Und so übersetzen auch in manchen Kulturen, sie sagen nicht Altes Testament, Neues Testament, sondern Teil 1 und Teil 2. Und so möchte ich einfach jetzt auch mal, Hiob ist im Teil 1, Alten Testament, und jetzt möchte ich mal einen Szenenwechsel machen ins Neue Testament. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen, der auch ganz viel gelitten hat. Sein Name ist Johannes. Er wurde verfolgt um seines Glaubens willens, verbannt auf eine Insel. Und er hat einem Sonntag, also Tag des Herrn, hat er eine ganz besondere Begegnung und er schreibt alles auf. Also in Offenbarung steht es, Kapitel 1, Vers 9, ich bin Johannes, euer Bruder. Wir sind in Jesus verbunden, durch ihn leiden wir gemeinsam, hoffen auf das Reich Gottes und warten geduldig und standhaft darauf. Man hat mich auf die Insel Patmos verbannt, weil ich das Wort Gottes verkündet und von Jesus erzählt habe. Es war der Tag des Herrn und ich betete im Geist. Plötzlich hörte ich hinter mir eine laute Stimme, die von einer Posaune. Sie sprach, schreib, was du siehst, in ein Buch und schicke es an die 7 Gemeinden. Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Und seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Und er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte die rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ein längerer Text, aber der bringt es eigentlich auf den Punkt. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot auf seine Füße, aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte. Ich war vor allem da und ich bin der, der nach allem sein wird. Und ich war tot und sieh, ich bin lebendig und ich war in der Hölle. Ich habe den Schlüssel der Hölle in der Hand, wo keiner aufschließt. Ich habe den Schlüssel. Von wem ist hier die Rede? Von Jesus Christus. Jesus Christus, geboren in Bethlehem. Bethlehem heißt Haus des Brotes. Als Zeichen, dass er den Lebenshunger kennt. Hiob 14,1, wir haben gelesen, der Mensch lebt nur kurze Zeit und ist von Unruhe gesättigt. Es ist kein Zufall, dass er in Bethlehem kommt, als Zeichen, dass er den wahren Lebenshunger stillen kann und wirkliche Antworten hat auf, wer bin ich, was mache ich hier auf dieser kurzen Zeit auf der Erde, wohin gehe ich, nachdem die Zeit hier vorbei ist. Und Jesus will uns genau da mit seiner Auferstehungskraft begegnen, Hoffnung geben und sagen, fürchte dich nicht. Dieser Jesus, vor 2000 Jahren gelebt, hat keine einzige Seite geschrieben, aber das Leben von Millionen, Milliarden Menschen verändert, weil Menschen mit dem lebendigen Gott, er das Wort, das lebendige Wort in Berührung kam, Dinge aufgeschrieben haben und der Heilige Geist ist gekommen in unsere Herzen. Das heißt, wenn wir die Bibel lesen, die inspiriert ist durch Jünger, dann trifft es uns und wir merken, irgendwas wird da lebendig, das sättigt mich. Das stimmt, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und das Leben. Er verändert alles. Und ich möchte jetzt Samuel nach vorne bitten, bevor ich jetzt, genau, Samuel hat ein krasses Jahr hinter sich. Er hat, ich glaube, du kannst auch mit ein paar Sätzen, die wir jetzt gerade gelesen haben, irgendwie, du hast dich da vielleicht verstanden gefühlt. Nimm uns mal ein bisschen mit hinein, was hast du erlebt, wie ging es dir in deinem Herz und genau, was macht, nimm uns da einfach mit hinein.
Ja, hallo. Ja, letztes Jahr bin ich am Anfang der Sommerferien mit meiner Familie in den absoluten Traumurlaub gefahren, Schottland, Irland, mit meinen Eltern und meinem besten Freund. War einfach, klang fantastisch, war fantastisch und kaum dort angekommen, konnte ich nichts mehr essen und habe angefangen langsam zu verhungern. Ich wurde ins Krankenhaus gebracht, es wurde ein Darmverschluss festgestellt, ich wurde wieder hierher geflogen, bin ins Krankenhaus gegangen und es wurde diagnostiziert, dass ich einen fortgeschrittenen Bauchkrebs habe. Nicht nur Krebs im Bauch, sondern auch noch ein Krebs, den es noch nie davor gegeben hat, den noch keiner kannte und auch wo niemand wusste, was man dagegen machen könnte. Und das war eine Zeit, in der ich einfach, ich persönlich in diesem Jahr, das darauf gefolgt ist, das Böse und Gott so nah wie noch nie zuvor gespürt habe. Also es ist so ein Gegenspiel aus, vertraue ich jetzt auf Gott, ist Gott da, sieht er mich und dann wieder einem schlechten Ereignis, dass die neuesten Ergebnisse von der Onkologie wieder bedeuten, dass es kein bisschen besser geworden ist. Und es war auch einfach eine Zeit, also so wie Hiob da auch in seiner Geschichte an Gott auch zweifelt und Fragen stellt, man fragt sich natürlich erstmal, warum muss ich überhaupt so leiden? Mhm. diese Frage kann man nicht wirklich eine zufriedenstellende Antwort finden. Und selbst wie ich es dann für mich eingestellt habe, dass ich mir gesagt habe, ich glaube an Gott und ich bin mir sicher, dass ich trotz meiner Verfehlungen in den Himmel kommen werde. Selbst wenn man das akzeptiert hat und sich im Herzen sicher ist, es kann nur gut enden. Ich kann nur, wenn ich sterbe, gehe ich hoch und mir geht's prima. Selbst an diesem Punkt ist leider das Problem, dass man sich dann stellt, warum bin ich denn da noch hier? Also warum muss ich jeden Tag mich durch den Tag quälen? Warum muss ich versuchen, mit allen Mitteln meinen Kopf zum Schweigen zu bringen, damit ich nicht diese ganzen bösen Gedanken habe? Warum muss ich mich ein Jahr lang ja eigentlich der Folter unterziehen, dass ich jeden Tag spüre, wie ich ein bisschen sterbe, nur für was, dass es mir danach schlechter geht's als je zuvor? Und das war auch einfach ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ja, warum beende ich nicht einfach mein Leben selbst? Warum gehe ich nicht einfach gleich hoch? Mir könnte es so viel besser gehen. Und das war dann auch einfach ein Moment, wo ich mir gedacht habe, Gott hat mich auf diese Welt gesandt. Gott hat einen Moment, wo er mich wieder zu sich holt. Aber dieser Moment ist anscheinend noch nicht gekommen. Wo ich mir dann gedacht habe, wenn Gott jetzt möchte, dass ich in den Himmel komme, würde er mich selber sterben lassen. Und ich habe nicht das Recht, dieses wundervolle Leben, das ich doch trotzdem bekommen habe, zu beenden. Ja, und dann habe ich weitergekämpft, weiter versucht mitzuleben. Und im Rückblick auf die Zeit sehe ich einfach immer wieder, dass Gott da war. Gott hat mich gesehen, Gott hat mit mir gesprochen. Ich habe viele Zeichen erlebt, auch wenn ich es in dem Moment nicht gespürt habe. Ich habe am Anfang meiner Krankheit, wo ich festgestellt habe, ich werde jetzt ein Jahr lang leiden müssen, habe ich 3 Daten gehabt. Mein Geburtstag, ein Treffen mit Freunden und ein Konzert, das ich singen wollte, wo ich gesagt habe, Gott, um alles in der Welt, lass mich an diesem Moment so gesund sein, dass ich das machen kann. Und egal, wie krank ich in der Woche davor war, an diesem Tag ging es mir immer prima und ich konnte es machen. Und ja, eine Schwierigkeit des Ganzen war auch, kein Arzt in Deutschland wollte mich operieren. Alle haben gesagt, auf dieser OP können nur mehr Nachteile als Vorteile entspringen. Bis dann zum Glück der Moment kam, dass ein Arzt gesagt hat, er versucht's. Und auch da am Abend, als ich am Fenster saß und gezittert habe, geweint habe, gefleht habe, dass ich irgendwie hindurchkomme und ein relativ unbeeinträchtigtes Leben führen kann, hat einfach Gott zu mir gesprochen. Ich habe in den Himmel geschaut und habe einfach gefleht, bitte Gott, send mir ein Zeichen. Und wir kennen alle, wenn diese Flugzeuge fliegen und so einen weißen Streifen hinter sich herziehen. Und 2 sind so geflogen, dass sich ein Kreuz ergeben hat. Und ein Zweifler, wie ich bin, habe ich natürlich gesagt, ja gut, es war Zufall. Und dann ist noch ein Flugzeug durchgeflogen für ein 2. Kreuz. Das war dann der Moment, wo ich mir gedacht habe, oh, vielleicht doch. Und Gott hat mich geheilt. Gott hat die OP traumhaft verlaufen lassen. Das war ein absolutes Wunder. Ich darf hier stehen. Ich darf langsam wieder genesen.
Halleluja.
Ja,
Halleluja. Danke dir. Kannst du mitnehmen? Ja, diese Worte, fürchte dich nicht, das ist so, es war für dich so ein Momentum, diese Kreuze zu sehen und dieser Zuspruch, egal was kommt, Gott hat alles in der Hand. Ich möchte weitermachen, Hiob hatte diese Perspektive, ja, die so, er hatte einen kurzen Traum und dann ist er wieder so, ja, aber schön, aber es ist ja anders gerade. Und ja, Hunderte von Jahren später kommt einer, er ist Jesus Christus, und wir gucken, was hat sich da jetzt verändert? Sind Träume wahr geworden? Hiobs Vermutung wurde bestätigt. Tatsächlich, Gott und Mensch waren Feinde. Aber Gott behandelt uns nicht wie seine Feinde, sondern wie Freunde. Wir lesen in der Bibel, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er bewindet den Tod und stirbt für uns, als wir noch seine Feinde waren. Er nimmt alles auf uns, auf sich und bietet einen Tausch an. Und ich denke mir, wenn er so mit den Feinden umgeht, wie geht er dann mit seinen Freunden um? Punkt 2, Hiobs Traum wird wahr. Gott sehnt sich, es war seine Befürchtung, sein Wunsch war, wenn du dich nach mir sehnen würdest. Gott sehnt sich nach dir. Glaubst du das, dass Gott sich nach dir sehnt? Er bereitet die ganze Nacht schon Dinge vor, die du am Tag einfach erleben darfst. Mit ihm, er bereitet Räume, Begegnungen, alles vor Und wenn wir mit dieser Gewissheit reingehen, dann passieren Dinge, Zeichen, Wunder. Und er hat so vielen Menschen damals, wenn wir die Bibel lesen, gerade zu den Menschen, die keinen Blick, keine Wertschätzung, keine Annahme erfahren haben, zu denen ist er hingegangen und hat gesagt, fürchte dich nicht. Das dritte ist, Hiobs Wunsch ist erfüllt, Gott bedeckt unsere Schuld. Gott bedeckt unsere Schuld. Er hat ein Ziel für uns. Er will unsere Verfehlungen verpacken, wegschließen, zudecken, versiegeln, wegschmeißen, das tiefste Meer. Und ich finde es einfach genial, dass er kennt auch die Schritte, aber das sind Schritte, wenn du sagst, oh ja, ich suche jetzt diesen Ort, diesen verborgenen Ort und ich höre Schritte, dann sind es nicht Schritte von einem Kontrolleur, oh, gleich kommt mein Chef, schnell, ich weiß nicht, wo du arbeitest, der Chef kommt, schnell. Gott ist nicht so. Es sind Schritte eines Liebhabers, eines Menschen, mit dem du gerne Zeit verbringst, verschwendest, wo du merkst, schon wieder 3 Stunden vergangen, was ist denn los? Diese Schritte sind es, die kommen und da ist Annahme, da ist Wertschätzung, da ist Freude, da ist Liebe und du erkennst diese Schritte. Und er ruft und du darfst antworten. Und was ist jetzt unser Auftrag, wenn wir das alles wissen, dass er unsere Schuld bedeckt und uns befähigt, diesen Weg der Liebe und des Lebens zu gehen, in diese neuen Wirklichkeit zu gehen, uns sättigen, nicht von Unruhe, von Mangel, von Ängsten, von Sorgen, sondern von der Hoffnung, von Dankbarkeit, von Zuversicht. Das ist unsere Aufgabe, zu sagen, okay, ich habe verstanden, da ist so eine verschwenderische Liebe und ich möchte mich von dieser Liebe füllen lassen, mich prägen lassen, dann passiert da was. Wir sind fähig, uns mit diesem Thema, mit diesem harten Thema, das alles so kurz ist und so vergänglich, nochmal anders zu beschäftigen. Ich lese jetzt ein Zitat vor, das uns wirklich herausfordert. Und zwar, das ist von Christoph Probst. Das ist er war Mitglied der Widerstandsgruppe Sophie Scholl und Hans. Und er sagte, am Tag seiner Hinrichtung, 1943, 22. Februar, ich habe nicht gewusst, dass Sterben so leicht ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das ganze Leben nichts anderes ist als ein Wachsen der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Das ist das Leben, das zu erkennen und das zu leben. Ich wusste nicht, dass Sterben so leicht ist. Ich sterbe ganz ohne Hassgefühle. Vergiss nie, dass das ganze Leben nichts anderes ist als ein Wachsen der Liebe und ein Vorbereiten auf die Ewigkeit. Hiob hatte die Perspektive, dass er schuld ist an dem Leiden. Das sagen auch die Freunde. Und das sagt oft der Teufel, wenn irgendwas passiert, da kommen sofort Gedanken, womit habe ich das verdient, was habe ich falsch gemacht und so weiter. Und Jesus sagt, nein, ist es nicht. Ich mache eine neue Logik. Ich komme, hier geht es um Gnade und um Tausch. Mein Leben für euch, lasst uns tauschen. Das heißt für uns heute, wir dürfen die Zuwendung Gottes für uns nicht an den Umständen ablesen. Es geht so schnell, dass wir das über uns aussprechen. Ja, weil und bei dir ist es so, du musst doch nur 1 plus 1 zusammenzählen. Und dabei vergessen wir eigentlich, dass wir alle im Raum der Gnade leben und so abhängig sind. Wir dürfen die Zuwendung Gottes nur hier ablesen am Kreuz. Er ist der Treue, der ewige Treue. Genau, wir hatten jetzt 4 Dinge, die den Tod von Jesus, 4 Dinge, die der Tod von Jesus verändert. Auch wir hatten jetzt Hiobs Perspektive, wir hatten Hiobs Traum, Hiobs Wunsch. Und wir fragen uns, was ist eigentlich jetzt Gottes Wunsch? Was ist Gottes Wunsch zum Leben? Samuel, was glaubst du? nach all den Erfahrungen zwischen Vergänglichkeit und des Grübeln, wie wird es, und der Sehnsucht, was glaubst du, was ist Gottes Wunsch?
Ja, Gottes Wunsch für mich, glaube ich, dass es einfach ist, das mit Freude mitzunehmen, was ich gelernt habe. Also zum einen, dass Gott nicht nur ein liebender Gott ist, sondern dass er auch ein präsenter und wundertuender Gott ist. Ein Grundsatz, den ich auch in meiner Krankheitszeit immer mitgenommen habe und den ich oft meinen Eltern und auch meinen Freunden gesagt habe, ist lieber ich als jemand anders. Lieber habe ich jetzt diese Krankheiten, diese folternden Momente als irgendjemand anders auf dieser Welt, weil ich weiß, dass Gott mit mir ist. Ich habe oft gesagt, ich kann nicht mehr, ich bin am Ende, aber Gott hat mir immer die Kraft gegeben, weiterzumachen. Und einfach mit diesem Bewusstsein jetzt ins Leben zu gehen, Gott ist da, Gott schickt mir Zeichen, Gott gibt mir Kraft. Dann dieses unfassbare Geschenk, das ich bekommen habe. Wir alle haben ein zweites, ewiges Leben bekommen, aber ich habe diese Gnade von noch einem dritten Leben bekommen. Und ja, ich glaube, ich habe dieses Leben nicht umsonst bekommen. Ich glaube, Gott möchte, dass ich einfach jetzt als Zeichen auch durch diese Welt gehe, dass ich zeigen kann, Gott tut heute noch Wunder, Gott ist noch da, Gott sieht uns. Ja, und einfach das Leben bewusst leben, nicht mehr in dieser Monotonie. Also so ein erfülltes Leben zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man viel macht, sondern dass man es bewusst und voller Liebe tut. Also ich habe davor auch ganz viel gemacht. Ich war in Theatergruppen, Chören, ich habe in Konfi mitgearbeitet, ich war in der Jugendgruppe, ich war Schülersprecher, ich habe meinen ganzen Tag irgendwas gemacht. Aber es war eigentlich so eine Monotonie. Ich bin einfach wie in so einem Hamsterrad einfach von morgens bis abends durchgelaufen, ins Bett gegangen, morgens wieder auf und das Gleiche nochmal. Und jetzt einfach bewusst durch das Leben zu gehen, jeden Tag erneut zu leben, Gott zu danken, dass ich da sein darf und bewusst mit Gott durch diesen Tag zu gehen, dabei einfach versuchen, anderen ein Licht zu sein. Ja, und auch einfach 100% zu geben. Wir haben nur dieses eine Leben. Das wird einem, wenn man es verliert, bewusster als je zuvor. Und wie schön das Leben auch ist. Also was ich mir zum Glück erhalten konnte, ist, dass wenn man erstmal sowas erlebt hat, wo man dann plötzlich isoliert, sterbend im Bett liegt, wie schön und wundervoll die Welt eigentlich ist, wie leuchtend die Farben draußen sind, wie schön vielleicht auch so eine dreckige Gasse in Augsburg ist, wie wundervoll die eigentlich sein kann. Und einfach, dass man da einfach dieses Wunder von Gottes Schöpfung sieht und einfach im ganzen Herzen dafür dankt.
Ja. Amen. Dankeschön. Das ist Gottes Wunsch, dass wir diesen Worten wirklich Vertrauen schenken. Wie Samuel dieses Zeichen hatte mit dem Kreuz. Und wir haben jetzt gelesen auch, sein Wunsch ist, fürchte dich nicht. Auch zu Johannes, die rechte Hand draufgelegt, fürchte dich nicht. Ich habe alles im Griff. Und ich dachte, was bedeutet es jetzt für uns, für die nächste Woche? Was bedeutet es? Ich glaube, in diesem Satz, fürchte dich nicht, weil wir viele Dinge tun, wofür wir uns fürchten. Wir fürchten uns, Dinge zu verpassen. Deswegen packen wir unseren Terminkalender voll. Oder wir tun Dinge und fürchten uns, dass der Chef gut denkt, dass wir es richtig machen. Es gibt viele Dinge, die wir machen aus Angst, zu kurz zu kommen oder nicht richtig, whatever. Und ich glaube, wenn wir uns am Tag 3 Minuten Zeit nehmen, die Hektik mal kurz verbannen und dann in den Ort der Begegnung gehen, wo wir sagen, jetzt ist Ehrlichkeit, jetzt ist Wahrheit dran, nur 3 Minuten und sagen, ich fürchte jetzt mein Herzschlag, einfach das, was mein Herzschlag, Gottes Herzschlag ist, dass wir uns verbinden und wir einfach nur sagen, Seele, werd ruhig, es gibt einen Gott, fürchte dich nicht. Und dann das Aushalten. Fürchte dich nicht. Ich glaube, da kommt ganz viel, weil plötzlich deckt der Heilige Geist Dinge auf, wo noch Heilung passieren darf, wo man Dinge noch festhält. Und man sagt, ich kann es nicht loslassen, ich fürchte mich. Aber Gott sagt, ich bin da, lass los. Wir waren im Urlaub und meine Frau hatte irgendwie den Impuls gehabt, jetzt nach Kulmbach zu fahren zu ihrer Oma und einen Beichtgottesdienst zu feiern. Alright, wenn es dran ist, dann machen wir das. Dann sind wir dahin gefahren und auf dem Weg dahin hatte ich ein Bild von einer Hand und da ist so ein Tau und an dem Tau sind ganz viele Muscheln und die haben sich so reingeschnitten und die Person hält es so fest, dieses Tau, und da kommt auch Blut und es war so ein Bild plötzlich. Ich denke, ich teile es. Na, und dann hat Debbie gesagt, ich habe so ein ähnliches Bild gehabt. Es ist gut, dass wir jetzt hinfahren. Nun, die Oma, die lag schon lange dement im Krankenhaus und schon vor 5 Monate vorher kam ein Anruf und es hieß, kommen Sie schnell, verabschieden Sie sich, die Nacht wird sie nicht überleben. Also ist Debbie schnell los und im Abendmahl gefeiert und plötzlich kam sie wieder zu Kräften. Und hat doch weitergelebt und jetzt ist Debbie reingegangen in diesen Raum und sieht die Oma an und sagt, Oma, du musst nichts sagen, ich führe dich jetzt durch. Und sie hat sie einfach durchgeführt, die Namen genannt, mit der sie unterwegs war als Kind und was sie so geprägt haben könnte und immer alles abgegeben und unter sein Blut gestellt. Und plötzlich kam so eine Gelassenheit rein, so ein Lächeln, sie war voll da. Ein paar Stunden später ist sie eingeschlafen. Es gibt Dinge, die brauchen Raum. Es gibt Dinge, vor denen wir weglaufen, jahrelang, weil wir uns am Tag keine 3 Minuten Zeit nehmen für diesen Satz, fürchte dich nicht. Lasst uns, ich möchte es dir zusprechen, in den nächsten Tagen das einfach auszuprobieren. Ein Ritual, dass du in der Straßenbahn, irgendwo, wo auch immer, nur diesen Satz sagst, fürchte dich nicht. Und dann guckst, was passiert. Lauf nicht weg, guck, was der Heilige Geist macht. Ich bin gespannt auf eure Berichte. Ich möchte mit einem ganz kurzen Erlebnis schließen. Und zwar, als wir unser Auto gekauft haben, 2000, was weiß ich, vor 3, 4 Jahren, da habe ich meinen Papa angerufen, habe gesagt, fahr nach Coburg und schau dir das Auto an. Und er ist mit meinem Onkel dahin gefahren und die haben sich das Auto angeschaut. Und viel wichtiger war es zu schauen, ob der Händler vertrauenswürdig ist oder nicht. Und sie sind dahin gegangen und sehen im Büro ganz viele Bibelverse so. Und die dachten auch, okay, gut, super. Und an diesem Tag musste auch TÜV gemacht werden an diesem Auto. Und da war ein Azubi. Und er war Moslem. Und er sagt, und dann sind die da hingefahren und zu diesem TÜV-Platz und so. Und dann fragt mein Papa, na, wie ist dein Chef so drauf? Und er sagt, oh, zählt nur über Jesus den ganzen Tag. Guter Mann, ich habe keine Ausbildung. Er hat mich gefunden und hat mich eingestellt, aber er zählt nur über Jesus. Jesus, Jesus und Geschichten. Jesus, guter Mann. Und dann sind die ins Büro, haben unterschrieben und so weiter. Und dann hat mein Papa gefragt, erzähl mal deine Geschichte. Warum erzählst du mir über Jesus? Und er sagte, ich hatte einen Autounfall. Meine Frau ist gestorben. Und ich wurde, also die Ärzte haben auch gesagt, ich war tot. Und ich wurde entrückt und ich habe alles von oben gesehen, oben, und dann plötzlich war ich in einem Raum. Und dann kam jemand auf mich zu, der war sehr, sehr gut gekleidet, kam sehr attraktiv rüber und hat mir ganz schöne Deals angeboten. Das, schau mal da. Und wir haben geredet und er hat mich wie so betäubt. Und ich habe an seinen Augen gesehen, da ist kein Leben. In dem Moment ist rechts eine Tür aufgegangen. Und ich habe reingeschaut, aber ich kann nicht erzählen, wie schön das war. Ich finde keine Worte. Aber ich habe sofort gesagt, nein, ich will dahin. Und in dem Moment ist der Mann verschwunden. Und eine Stimme gesagt, geh auf die Erde und erzähl, was du gesehen hast. Ich weiß, dass ich jetzt überzogen habe, aber ich musste diese Geschichte noch erzählen, weil einfach es der Auftrag ist. Er hat diesen Auftrag erhalten und deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Es gibt etwas, was sich im Leben immer aufdrängt. Und hier, guck mal, da und da. Und wir können so beschäftigt sein. Aber Gott möchte sagen, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, hab keine Angst. Ich bin bei euch und bleibe bei euch alle Zeit. Amen.